Moin Moin zu einer neuen Cheftalk-Folge. Wie immer suchen wir für euch die Besten ihres Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Leadern unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Heute haben wir einen, ich sag mal, besonderen Gast. Sie ist die Vorsitzende von knapp 2 Millionen Mitgliedern in Norddeutschland und trägt eine große gesellschaftliche Verantwortung. Kirsten Ferst ist die evangelische Bischöfin von Hamburg und Lübeck. Sie begleitet täglich Tausende von Menschen, kümmert sich um politische Themen und steht vor der Aufgabe, die Kirche zu modernisieren. Denn Kirche hat viel Vertrauen verloren und kämpft mit vielen Skandalen in den eigenen Reihen. Umso verblüffter war ich, als ich im Gespräch erfahren durfte, wie viele Gemeinsamkeiten Kirsten und das moderne Management haben, wie ihr Weg in die Kirche gestartete und wie sehr sie mit der Wirtschaft vernetzt ist. Freut euch auf eine außergewöhnlich inspirierende Folge, die spannende Fragen aufwirft und mit persönlichen Tipps einer Bischöfin. Das war's vorab, jetzt geht's los mit Kirsten Ferst, der Hamburger Bischöfin. Viel Spaß! Frau Ferst, normalerweise stehen Sie vor Tausenden von Menschen und predigen. Wir sind hier heute im Michel, ich glaube in dem Wahrzeichen von Hamburg. Und das Besondere für mich oder für uns war, wir treffen ja immer Persönlichkeiten, wo wir sagen, das ist was Spannendes, da ist irgendwas passiert. Und ich habe mir ehrlicherweise viele Gedanken gemacht, weil eine Bischöfin eins zu eins interviewen, kennenzulernen, das war sehr interessant für mich von den Gedankengängen. Was sind die Themen eigentlich? Und wir versuchen eigentlich aus jedem Gespräch etwas von Ihnen zu lernen und zu sagen, okay, wie war Ihr Leben eigentlich? Und die Frage, die mich beschäftigt hat, wie wird man eigentlich Bischöfin?
Ja, ganz bestimmt nicht, indem man sich das vornimmt. Das kann ich Ihnen sagen. Sondern es ist tatsächlich so, dass im Laufe eines Lebens, man ja, oder des Berufslebens als Pastorin, in der Tat dann die Themen mitgesetzt sind für einen selber. Und ich war eine ganze Zeit lang in der nordelbischen Kirche noch zuständig für Organisations- und Personalentwicklung. Das heißt, wir wollten eine neue Kirche bauen und konstruieren, zusammen auch mit dem Osten. Und diese Architektur, wie man eigentlich Change-Management-Prozesse hinbekommt, wie man versteht, verschiedene Kulturen zusammenzubinden, das war eine ganz oder langere Jahre meine Aufgabe. Dann bin ich hier in Hamburg in die ehrfürchtige St. Jakobikirche gekommen und durfte da Hauptpastorin und Pröbstin sein. Und dann war nach dem Rücktritt von Maria Jepsen, ich war im vollen Flow in St. Jakobi und hatte Thema Europa zu packen, das Thema geflüchtete Menschen im Mittelmeer und so weiter. Es waren also viele Themen, die da in St. Jakobi gerade auch aktuell waren. Auch Kultur, wir sind ja ein Kulturort in St. Jakobi mit dieser ganzen mittelalterlichen Kunst. Kurzum, ich hatte dann eigentlich gar nicht so richtig vor, was anderes zu machen, als dort Hauptpastorin zu sein. Und als Maria Jepsen zurücktrat, war die Frage für die nordelbische Kirche, auf wen kann man zugehen? Also wer hat ein bisschen Hamburg im Blick, wer hat diese gesamte Kirche im Blick? Und dann ist man auf mich zugekommen und dann habe ich mich mehrere Monate lang damit beschäftigt, ob ich das machen will. Und dann wurde ich mit zur Kandidatin erklärt und dann gab es eine Wahl zwischen zweien und dann hat die nordelbische Landessynode mich dann in einem Wahlkrimi, das war ja meine Mitbewerberin, war ja auch super gut, der hätte ich das auch gegönnt. Also es war wirklich ein Wahlkrimi, bin ich dann gewählt worden.
Jetzt muss man mehrere Dinge betrachten. Zum einen habe ich überlegt, so sprechen wir über die Institution Kirche. Mhm. Wir haben ja eben schon gesagt, 500 Jahre alt, evangelisch sind wir hier. Sprechen wir über das, was Sie im Berufsalltag irgendwie erleben. Und dabei kam mir der Gedanke, Sie sind ja eine Person, Sie repräsentieren ja ein Amt. Und die Kirche war ja in der Vergangenheit sehr viel Macht, sehr viel Einfluss und befindet sich gerade im Wandel. Und Sie haben eben viele wirtschaftliche Sätze, Change Management und sowas genannt. Sie selber haben ja auch ein Buch geschrieben über Personalwesen, wo ich mich gefragt habe, wenn man das Amt der Bischöfe bekleidet und es kommen jeden Tag viele, viele Menschen zu Ihnen und fragen, also suchen nach Orientierung. Und fragen Sie, wohin mit mir, was ist meine Richtung?
das beschäftigt uns, unsere Hörer, wir Mitte 20, beschäftigt uns ja auch alle. So, was hat das Leben vor mit uns? Wer sind wir? Was ist meine Identität? Und da wäre jetzt meine Frage an Sie. Wie nehmen Sie das wahr? Was sind so die Hauptfragen von Menschen, die zu Ihnen kommen? Was beschäftigt Sie? Und gleichzeitig dann später rumzupolen, was beschäftigt Sie eigentlich auch als Mensch? Weil es ist ja super energiegebend auch, wenn viele zu einem kommen, aber gleichzeitig auch die andere Perspektive einzunehmen.
Ja, ich glaube, dass das dringendste Thema im Moment tatsächlich die Bewältigung dieser Pandemie ist. Wenn ich das mal so im Blick auf die Begegnungen der letzten Monate sehen würde, auch gerade mit jungen Menschen übrigens, dann muss man sagen, dass dieser Bruch, den die Pandemie für viele in ihrer auch Identität bedeutet hat, nicht nur in ihrer beruflichen Situation oder in ihren Träumen, die angefragt und auf einmal gestört worden sind oder zerstört worden sind. Da merke ich, da ist eine ganz tiefe Verunsicherung, welche Zukunft da eigentlich wirklich auf uns zukommt. Und damit verbunden, das ist nicht nur eine individuelle Frage, sondern es ist letztlich eine globale Frage. Damit verbunden, was wird eigentlich in diesem Zusammenhang mit Klimagerechtigkeit wirklich getan? Also die Dringlichkeit, dass sich was ändern muss. Das erlebe ich jetzt durch alle Generationen hin. Also alle haben diese Beschäftigung jetzt ja nicht zuletzt auch durch die persönliche Katastrophe oder die Landeskatastrophe mit den Überflutungen. Da war das natürlich nochmal in besonderer Weise präsent. Wie die Welt im Moment brennt, das erleben ganz viele. Es ist ein Gefühl von wir haben einfach nichts mehr richtig im Griff. Und da zu sagen, auch als religiöser Mensch, hattest du eigentlich je immer alles im Griff? Oder ist nicht letztlich unser Leben ein so kostbares, geschenktes Gut, dass jeder Tag zu gestalten deine Aufgabe ist? Und das natürlich immer im Blick auf die Gemeinschaft zu tun. Also meine Grundlagen wie als Christin ist ja von vornherein, dass du immer in Verantwortung zu anderen individuelle Persönlichkeit sein darfst. Das Individuelle hat immer den Blick auf die Gemeinschaft. Und ich merke in ganz vielen Gesprächen, dass dieses Thema Leben und Sterben, Zukunft und ja Unsicherheit, was diese Zukunft bringt, die Einordnung, was ist eigentlich diese Pandemie, dass das die Leute total bewegt.
Und sehen Sie Unterschiede, also Sie haben gesagt, das betrifft die Breite der Gesellschaft, aber sehen Sie, für eine ältere Person ist das Thema Abschied nehmen viel präsenter als für eine junge Person, die wahrscheinlich eher mit Fragen rund um die Identität zu ihr kommt. Haben Sie in der Laufe der Zeit gemerkt, das verändert sich? Und wenn ja oder nein, also was sind Ihre häufigsten Antworten darauf? Also, weil mein Ziel war es heute zu sagen, nicht das zu sehr auf diesen Glauben zu beschränken, also darauf zu sehr, sondern Sie haben eben das gesagt, als Individuum, wie kann ich diese Antworten und diese Fragen stellen und finden für mich?
In der Seelsorge, Herr Kalinowski, funktioniert es nie so, dass wir sagen, das ist wohl jetzt das Beste für dich. Mhm. Sondern die Grundidee Jesu war immer zu sagen, was willst du, dass ich dir tue? Das finde ich total faszinierend. Also er stellt immer die Frage, die du selber eigentlich schon beantworten kannst. Alles, was an Heilungskräften in Menschen ist, das ist so die Grundidee. Kannst du durch ein Gespräch oder einen Dialog mit jemandem, der sich darauf versteht, kannst du so führen, dass irgendwann jeder junge Mensch oder auch alte Mensch sagt, ach so, stimmt, das könnte ich nochmal neu machen. Oder da könnte ich nochmal neu ansetzen. Und die Grundidee, die mich treibt, ist, dass jeder Mensch zu allen Zeiten immer wieder neu anfangen kann. Ich finde diese Idee von oder diese Glaubensaussage oder mein tiefer Glaube, den das prägt, ist, dass immer wieder neu die Chance gegeben wird, etwas neu zu beginnen. Ich kann Menschen verletzt haben, Und ich kann mich ihnen dann wieder irgendwie zuwenden und ich kann immer wieder neu anfangen. Das ist das absolut Faszinierende. Du wirst nicht festgelegt auf irgendeinen Fehler, den du mal gemacht hast.
Vor mir selber, aber andere tun es ja vielleicht.
Ja, aber das macht dich freier. Mhm. Das ist genau der Punkt, Freiheit eines Christenmenschen, weil du nicht abhängig bist von irgendeiner Macht, einer weltlichen Macht oder irgendjemandem anderen, auch einem Chef nicht, im Chef-Talk, sondern es ist tatsächlich eine ganz eigene, ein ganz eigenes Geliebtsein, wenn man so will. Das klingt jetzt so theologisch, aber du bist eben als einzelnes Geschöpf und als würdiger Mensch per se ein geliebtes Wesen. Und diese Botschaft in einer Gesellschaft immer wieder zu vermitteln, in der dermaßen viel Abwertung passiert, in der wir im Netz tobende Hasstiraden finden, in dem innerhalb von Sekunden Leute wirklich gemobbt, erniedrigt, gedemütigt werden können, ist die Zeitansage schlechthin.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt gibt es das Thema, ich würde den Sprung machen zum Thema Netz, Kirche, Digitalisierung. Sie stehen eigentlich davor, eine Institution zu transformieren, die 500 Jahre alt ist. Mhm. Es geht ganz viel darum, was hat Kirche für eine Bedeutung in der Gesellschaft? Es wird von sinkenden Mitgliedernzahlen gesprochen. Das sind ja alles Themen, die irgendwie beschäftigen. Aber Sie als Person, wie sieht der Alltag einer Bischöfin aus? Das habe ich Sie vorhin schon gefragt.
Ja, habe ich nicht geantwortet. Ne?
Nee, genau. Aber wir dürfen uns das vorstellen. Sie beschäftigen sich mit den großen Fragen des Lebens und suchen Antworten für eine Gemeinschaft. Aber führen Sie uns doch mal durch einen typischen Alltag Ihres Tages, Ihrer Woche. Wie können wir uns das vorstellen?
Also morgens mache ich immer mal einen Podcast, so wie mit Ihnen. Tatsächlich ist das jetzt in den letzten Monaten relativ oft so. Dann besprechen wir in unserem Team, was ist heute oder was ist in den nächsten Tagen dran? Worauf müssen wir uns genau vorbereiten? Was ist gesellschaftlich im Moment dran? Dann gucken wir, wie werden eigentlich Predigten, die Auftritte, wenn ich das jetzt mal in Tüdelchen sagen darf, also die Grußworte, welche Schwerpunkte müssen die haben? Wenn ich jetzt über Synagogen zum Beispiel, über einen Künstler rede, der Synagogen rekonstruiert gemalt hat, dann ist das ein Thema, wo wir sagen, das Thema Antisemitismus muss vorkommen. Also ich muss die politische Position setzen, die sich aus dem Glauben heraus ergibt. Dann dann gehe ich zur Videokonferenz Nummer 1. Die beschäftigt sich mit irgendeiner Sache, Leitungssache, die jetzt hier keinen interessiert. Nach anderthalb Stunden gibt es kurz was zu essen und dann geht's in die nächste Videokonferenz und dann in die dritte Videokonferenz. Am Abend hat man dann das Grußwort zu halten und vielleicht noch eine Aufnahme per Video, weil jemand ganz schnell was wissen will über das Thema Klimagerechtigkeit. Das ist so ein Tag.
Also es ist ein sehr politischer Tag auch irgendwie dann.
Ja, ich bin ja als gläubige Christin in dieser Welt. Also es wird ja immer oft so angefragt, wie kann man denn als Kirche politisch sein? Und da sage ich, wir können gar nicht anders als politisch sein. Wie soll ich mich denn als mit einer Tradition, die sagt, du sollst den Fremden lieben, wie soll ich mich neutral verhalten zu einer Flüchtlingspolitik Europas, wie sie gerade ist? Also das hat für mich ganz unmittelbare Verbindungen. Und genauso ist es wichtig, nicht parteipolitisch zu sein, sondern das ist für mich als Bischöfin wichtig, alle, die zu unserer evangelischen Kirche gehören, im Blick zu behalten. Und das ist die alte Dame, die versucht in St. Pauli irgendwie mit Altersarmut zu überleben, genauso wie der Chef in einem großen Unternehmen, der riesige Verantwortung zu tragen hatte, besonders in jetzt in Pandemiezeiten. Und ich fühle mich für beide zuständig.
Und wie organisieren Sie Ihren Tag? Wie können wir uns Ihr Team vorstellen? Wie viele arbeiten da täglich mit Ihnen? Wie ist das durchorganisiert?
Also Beginn tut das Ganze natürlich mit meinem Sport morgens, weil ohne Joggen kann ich einfach gar keinen klaren Gedanken fassen.
Jeden Morgen gehen Sie joggen?
Ja, ich gehe jeden Morgen.
Wie lange?
Na, also so lange, wie die anderen mir das gewähren. So lange, wie man mir morgens einen Termin frei hält. Also in der Regel 8-9 Kilometer, das schaffe ich dann schon.
Aber jeden Tag, okay, ja.
Ja, es geht auch darum, in einen Rhythmus zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie machen bestimmt Sport, wie Sie aussehen. Also, dass man einfach nochmal was anderes macht, als nur mit dem Kopf zu arbeiten und in Rhythmus zu finden. Das finde ich ganz wichtig. Das Team, das mich, wie ich finde, in einer liebevollen und großartigen Weise begleitet, ist gar nicht so groß. Es sind im Prinzip anderthalb Referenten für die Organisation und für die Theologie und eine Pressereferentin. Im Prinzip war es das.
Mhm. Okay, und das organisiert quasi das Drumherum der Bischöfin.
Genau.
Ich hab mir im Vorhinein so ein paar Zahlen angeschaut zur Nordkirche, und da war irgendwie die Rede davon, es sind knapp 2 Millionen oder 1,9 Millionen Mitglieder. Mhm. Das sind schon beeindruckende Zahlen, und das, auch wenn man selber dann nicht so tief drinsteckt, ist Kirche doch so präsent und so ein Lebensmittelpunkt für so viele Menschen, dass ich mir gedacht habe, das ist ja auch eine so viel Arbeit. Also man muss präsent sein, man muss von Termin zu Termin, man muss Predigen schreiben, man muss sich darüber Gedanken machen. Das ist ja nicht so, mir fällt jetzt zum Thema Antisemitismus, fällt mir innerhalb von 10 Minuten was ein, sondern ich muss das recherchieren, da muss ich schauen, wie kommt hier eigentlich der christliche Glaube wieder rein. Also das ist ja, der Tag startet dann für Sie morgens um 7 und geht bis abends um 10, oder?
Ja, so ungefähr. Ja, aber es ist tatsächlich für mich gar nicht so ein Problem. Also weil es einfach was total Erfüllendes haben kann. Was anstrengend ist, ich glaube, das geht mir wie ganz vielen anderen Menschen, die auch in Leitungspositionen sind die problematischen Themen. Also wenn es diffizil wird, wenn Konflikte da sind, wenn ich in einer Videokonferenz merke, hier ist richtig ein großes Problem und wir kriegen uns nicht verbunden, also man kriegt keinen Kontakt. Das sind die wirklich anstrengenden Punkte, denn da hat man manchmal anderthalb Stunden, die anstrengender sind als ein ganzer 10 Stunden. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, in diesen vielen Stunden darf ich ganz viele Begegnungen erleben, darf ich ganz viele Dialoge führen, das ist doch großartig. Und mit Menschen in Gespräch zu sein, heißt ja immer auch nicht nur zutexten, sondern, ich meine, das würde mich nämlich bei Ihnen interessieren, auch mal hinhören, wie zum Beispiel Sie jetzt in Ihrer Situation eine Pandemie erlebt haben. Ich bin jetzt fast 60. Wie ist es eigentlich für Sie? Da ist ein Jahr eine ganze Menge.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich nenne es mal meine Generation, das haben Sie anfangs gesagt, das Thema Träume.
Ja.
Zu sagen, ich bin jetzt hier ein Jahr, anderthalb Jahre bin ich irgendwie eingeschlossen. Viele können irgendwie nicht zur Uni gehen. Die anderen haben irgendwie erstes Praktikum oder die ersten Berufsjahre und kennen ihre Kollegen gar nicht wirklich, weil sie sagen, wir machen das erst vom Homeoffice. Ich glaube, für viele Menschen und auch so persönlich überdenkt man vieles nochmal. So, wo befinde ich mich hier eigentlich gerade? Und ist es das, wofür ich irgendwie leben will? Und erfüllt mich das? Und Sie haben ein schönes Stichwort gesagt, das ist das Thema Begegnung. Und ich glaube, in einer zunehmenden digitalen Welt merkt man, ich persönlich auch, wie diese Begegnungen mit Menschen fehlen. Es gibt Menschen, die können damit gut umgehen, aber ich glaube, da können wir jetzt über Zahlen reden. Unsere Gesellschaft war noch nie depressiver, würde ich sagen, als irgendwie genau. Nach der Pandemie. So, also das heißt, wir sind extrem einsam. Ich habe vor Richtig. Ein paar Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, auch einer Gründerin, die gesagt hat, das Startup, das soziale Startup, was das Thema Einsamkeit löst.
Absolut.
Das beschäftigt uns. Und nochmal auf das Wort Begegnung zurückzukommen. Sie haben gesagt, Sie treffen viele Menschen und Sie sind Experte im Bereich Personalwesen. Mich interessiert, da wir viel über Soft und Hard Skills sprechen, was fällt Ihnen bei Menschen schnell auf? Worauf achten Sie bei Begegnung bei Ihrem Gegenüber? Und wie erkennen Sie einen Menschen?
Ich weiß, dass ich immer nicht auf Ihre Fragen antworte, weil Sie so schöne Fragen stellen, bei mir so viel auslösen. Einmal zurück zu dieser Einsamkeit. Ich glaube, dass das Thema im Moment dieser Gesellschaft ist. Nicht durch die Pandemie nochmal stärker im Blick genommen. Und es war immer das Alt und Einsam. Was ich lerne, auch jetzt durch Gespräche wie diese, ist, was eigentlich Einsamkeit für junge Menschen ausmacht. Dass es nicht nur Kontakt zu anderen ist, sondern dass es auch Identitätsfragen ist. Denn eine Begegnung heißt ja, dass ich im Gegenüber zu jemandem anderen auch ich werde. Das ist immer wieder ein neuer Prozess. Also jede Person verändert sich durch Begegnungen, weil man einfach Neues lernt.
Man bekommt Feedback auch zu seiner eigenen Identität. Richtig. Wie werde ich wahrgenommen?
Und es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, keine Resonanz zu haben. Also wenn man in einem resonanzlosen Raum wohnt oder lebt, das ist ja auch nachgewiesen, denn dieses, wenn man nur auf sich selbst zurückgeworfen ist, und das ist das Kennzeichen der Pandemie gewesen, nur auf sich selbst zurückgeworfen sein, da verdorrt man innerlich.
Ja.
Und wenn man dazu jetzt mal theologisch aufnimmt, wenn man sich hier jetzt im Michel befindet, den Gemeinschaft zu haben, die diesen Resonanzraum im größten und schönsten Sinne herstellt, sagt, ich bin als Mensch erkannt, gesehen, aufgenommen, anerkannt. Und jetzt nochmal auf Ihre Ebenfrage zurück. Ja, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann ist eigentlich für mich am schnellsten erfassbar, wenn an den Augen und an Gesichtsausdruck, wie sehr jemand bei sich ist. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Also ob man so fliegt.
Unsicherheit, abgelenkt.
Unsicherheit, das merken Sie eigentlich sofort, wenn Sie jemanden ins Gesicht gucken. Und deshalb waren diese Masken ja auch so bedrückend. Guck mal, gerade für Kinder. Das habe ich von den Kindern gelernt, dass die auf einmal total verunsichert waren, Menschen jetzt nur noch so zu sehen. Also man braucht eigentlich das Gesamte und was so Ausstrahlung eines Menschen ausmacht.
Haben Sie das gelernt? Konnten Sie das von Anfang an? Weil wir haben auch vorhin darüber gesprochen, wenn Sie in einer Kanzel stehen und die Weihnachtspredigt vor über 3000 Leuten halten, dann muss man allein schon mit Körpersprache präsent sein und eine Ausstrahlung haben. Und es gibt Menschen, die sind rein physisch irgendwie 2 Meter groß und sehr präsent. Aber es gibt auch Menschen, die müssen sich diesen Raum nehmen.
Sagen Sie es ruhig, dass ich nur 1,60 groß bin. Sagen Sie es ruhig.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus.
Scherz. Aber
haben Sie das gelernt? Haben Sie das mit der Zeit?
Naja, schon. Also ich glaube, ich war immer schon jemand, die dadurch, dass dass ich gesungen, also auf Bühnen gestanden habe, sage ich jetzt mal so, dann hat man einfach eine gewisse Präsenz, weil du willst ja was erreichen, du willst ja andere ansprechen. Aber es habe ich schon auch im Bischofsamt besonders lernen müssen. Also vor einer Fernsehkamera zum Beispiel zu stehen und du weißt, dahinter sind irgendwie 1 Million Menschen, die gucken zu. Da braucht man schon eine ganze Menge Adrenalin. Das braucht man, um auch wirklich jemanden, also Resonanz zu erzeugen, darum geht es ja. Und es ist interessant, dass Sie es nochmal in Zusammenhang mit so einer Predigt ansprechen. Denn wenn ich hier auf der Kanzel stehe, das ist ja auch der Sinn der lutherischen Idee der Kanzel, die ist nämlich direkt in der Gemeinde. Sie ist nicht oben, sie ist in der Gemeinde, damit man auch Gesichter sehen kann. Also man hat irgendwie im Auge das andere, dass es in anderen was auslöst. Und damit ist Predigt eben nicht nur so ein Monolog, den andere nicht interessieren, sondern es ist letztlich auch eine Form von Kommunikation, die was sehr Gegenseitiges hat.
Wenn wir über Begegnungen sprechen und Sie von der Frau in St. Pauli bis zum erfolgreichen Geschäftsführer, Geschäftsführerin im Unternehmen sprechen, Sie sind ja auch in Hamburg und im Umland sehr gut vernetzt und das fragen wir viele unserer Gäste, weil wir suchen immer alle nach dem richtigen Weg, nach Mustern, die wir irgendwie adaptieren können. Sehen Sie ich nenne es jetzt mal auch ganz bewusst, bei erfolgreichen Menschen sehen sie Muster, wo sie sehen, das sind wiederkehrende Muster und vielleicht können wir, ich, unsere Hörer, was kann man von dem mitnehmen, was sagen sie, das beobachten sie, das sind Dinge, die man, die dann adaptieren kann, gibt es Dinge, die man auch nicht lernen kann?
Also ich glaube, dass die erfolgreichsten Menschen ehrliche Menschen sind. Also dass die schon natürlich eine hohe Fachkompetenz, setze ich jetzt mal voraus. Aber dass diejenigen, die ausstrahlen, eine Authentizität ausstrahlen und sagen, auch mal sagen können, im Moment weiß ich hier jetzt nicht weiter, können Sie mich mal beraten. Also sich beraten lassen können, authentisch Rückmeldung zu anderen geben und ich würde das immer so in so einem Schlagwort zusammenfassen. Das ist auch so eine Art Grundprinzip bei mir immer gewesen, dass man sagt, Würdigung als Leitungsprinzip. Also niemals die Würde eines anderen Menschen antasten. Das ist immer so leicht gesagt. Kann aber, gerade wenn es in Leitungskontexten auch ja ein Gefälle gibt oder ein Hierarchiegefälle gibt, ganz schön schnell passieren. Und diese, da bin ich ganz, ich glaube, dass die erfolgreichsten Menschen ein hohes Sensorium haben für die Grenzen, die andere möchten, dass sie geachtet werden. Und immer mit einem Blick auch, was an Talenten, in dem Sinne auch Würde, was an Talenten und Gaben in jemandem steckt.
Und diese Gabe und zu erkennen, also Leadership, was sagen Sie mir jetzt kommt jemand zu Ihnen und sagt, Frau Fers, ich brauche einen Rat und es ist in einem sehr hierarchischen Unternehmen und es gibt Rollen, da muss man irgendwie sehr streng sein und sehr autoritär und das ist ja häufig dann ein schmaler Grat zwischen die Würde, also da verlieren sich ja viele Menschen und ich glaube, wir können jetzt über viele Themen, über Gier und sonst was sprechen. Was geben Sie dieser Person für einen Rat? Die sagt, ich weiß da nicht weiter, aber es wird von mir. Wir alle spielen ja gewisse Rollen in verschiedenen Situationen. Wie gehe ich in dieser Rolle um? Also klar, das Authentische und wir Menschen, ich glaube auch, die erfolgreichen Menschen zeigen auch Verletzbarkeit, aber es gibt auch Rollen, die lassen das nicht zu. Denken wir mal an Politiker. Also
Ja, das ist leider so. Das merke ich vor allem in den letzten 5, 6, 7 Jahren, dass dadurch, dass ja jedes Wort auf Goldwaage gelegt wird und man auch medial immer wieder verhaftet wird, also schuldhaft gemacht wird, also da sind wir überhaupt ganz groß drin, immer alle Leute zu Schuldigen zu machen, dass dieser innere Freiraum zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, schwierig ist. Die Kanzlerin hat es ja jetzt vor kurzem getan, beeindruckend, wie ich finde, aber das hätte sie nicht oft machen dürfen. Und diese, also weil es schlicht auslöst, hier hat jemand, hier kann jemand was nicht und deshalb verunsichert das Dritte. Ich bin trotzdem der Ansicht, dass in so einem Gespräch die Rolle nochmal hinterfragt werden darf. Also ist es wirklich deine Rolle, so zu tun, als ob mit dem Preis, dass der Druck so dermaßen hoch wird, dass es mit dir selber nichts mehr zu tun hat? Und ich finde, dass man auch, je mehr man quasi dem Rollengefüge immer nur stattgibt, wissend, dass es nicht stimmt. Also ich glaube, dass die Intuition von ganz vielen guten Leitenden relativ hoch ist, dass sie die Rolle verbinden können mit ihrer Person, ohne dass sie sich verrenken. Und ich würde sagen, für einen Menschen, der sehr sensibel ist und die Gabe hat, sehr viele Zwischentöne zu hören, wenn der in einem Unternehmen arbeitet, wo es nur um Schwarz oder Weiß und um Autorität geht, dann würde ich fragen, überleg mal, wo du eigentlich mit deinen Gaben noch anders aufgehoben sein kannst.
Und wie finde ich das?
Tja, das ist, glaube ich, eher ein Prozess. Und ich wäre immer auf dem Standpunkt, diesen Prozess mit zu begleiten. Also nicht zu sagen, mach das jetzt mal, sondern eher zu sagen, um deiner Persönlichkeit willen, würde ich mal mich mit dir 3 oder 4 Mal hinsetzen und nachdenken. Ich weiß, dass sie möchten immer gern die Antwort haben, oder?
Ich kann das komplett verstehen. Bloß okay. Ich kenne von vielen und meistens ist ja der Weg das Ziel. Und wir haben viele Leute auch schon gehabt, die gesagt haben, ich war in der Uni und ich habe Jura studiert und mein größtes Ziel war es, Partner in der Kanzlei zu werden.
Ja.
Dann war ich's und dann. Und also die haben sich in diesem Prozess, wie sie es gerade beschrieben haben, also sie haben das durchgezogen mit diesem Endziel, haben sich zwischendurch schon die Frage nach sich selbst gestellt, bin ich eigentlich richtig? Und,
okay.
Und wenn man das dann erreicht, dann ist es irgendwie nicht so diese Erfüllung gewesen und zu sagen, bin ich hier lebendig?
Jetzt verstehe ich ist noch das mal, mich? Was Sie meinen.
Mhm. Und das, was Sie gesagt haben, oder was ja für viele Leute ein Problem ist oder eine Schwierigkeit, eine Herausforderung ist zu sagen, ich habe das Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich bin in einem Job, in einer Rolle und ich tue das aus gewissen anderen Umständen. Ich kann jetzt hier nicht raus. Das ist wahrscheinlich auch, ich nenne es mal die Boomer-Generation, da ist es ja noch viel ausgeprägter. Aber jetzt auch in unserer jungen Generation, das Thema Sicherheit ist immer da.
Ist riesig, ja.
So, also ich möchte halt. Und gleichzeitig zu sagen, Sie haben eben gesagt, sich mal rauszunehmen und mal 2, 3 Fragen mehr zu stellen. Wie finde ich so einen Mentor? Also es ist ja immer, was sind moderne Vorbilder für mich? Was sind Vorbilder für Sie? Woran kann ich mich orientieren? Weil wenn man jetzt zuhört, dann kommt man vielleicht im Gedanken, aber ich habe jetzt nicht, Sie haben nicht die Zeit, jedem Person irgendwie nochmal sich hinzusetzen und zu sagen, wo stehst du ja eigentlich gerade im Leben? Was ist gut für dich und was nicht? Das muss ich auch selber mit mir rausfinden.
Das stimmt, das kann ich leider nicht mehr, aber das war die besondere schöne Aufgabe bei dieser Personalentwicklung, dass man das tatsächlich konnte. Und ich gebe zu, dass ich den Druck, der heute jungen Menschen lastet, auch Erfolgsdruck, dass ich das von außen oft beobachte, aber diese inneren Vorgänge nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Und ich merke da, dass ich oft denke, mein Gott, da steckt so viel drin in diesen Menschen. Und zwar nicht nur der Jurist, sondern oder die Juristin, sondern da steckt ein Mensch dahinter, die unglaublich intelligent komplexe Zusammenhänge erfasst, die Zusammenhänge auch anderen vermitteln kann, die Menschen helfen wollen. Also da ist so viel mehr als diese Rolle. Und darauf achte ich natürlich als jemand, die immer deutlich sieht, dass du nicht nur so eine Zuschreibung bist. Du bist eben mehr als eine Rolle. Und vielleicht sollten wir darüber mal mit einem Start-up-Gruppe intensiver ins Gespräch gehen, fällt mir ein.
Weil die Frage ist doch eigentlich, ob ich eine Gründerin oder Gründer bin oder Unternehmer oder ich möchte das mal werden, leitet ja auch immer zu der Frage, was ist meine Aufgabe im Unternehmen? Weil also Organisationen funktionieren so, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr gut in einer Sache und die sind dann auch drin. Aber ist es meine Aufgabe als Leader, eigentlich das Potenzial der Menschen zu erkennen und nicht also in der Rolle? Das, was Sie gesagt haben, das ist Voraussetzung Nummer 1, das sind Fachspezifikationen, der ist gut darin. Aber gleichzeitig zu schauen, was treibt diese Person an? Und ich glaube, da gibt es eine neue Generation von Startups, gerade im sozialen Bereich. Das ganze Thema Klimawandel ist extrem präsent. Und stelle ich aufgabenspezifisch ein oder finde ich einen Menschen, der für Arbeit brennt, für ein Thema brennt und finde dann eine Aufgabe für ihn?
Beides. Sie brauchen in einem Unternehmen beides. Bin ich absolut überzeugt. Also es braucht die Motivierten, die meist ja auch ein bisschen Chaos verursachen, aber die quasi immer den neuen Gedanken haben und die diesen Wagemut haben. Und es braucht die Organisierer. Es braucht die Wagemutigen in Strukturen bringen. Und als guter Unternehmer, glaube ich, braucht man einen Blick, dass beides in einem guten Gleichgewicht ist und alles dafür zu tun, dass deren Besonderheit richtig zum Guten des Gesamten wird. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das heißt auch, dass ich mich im Leadership zurücknehme, damit die anderen manchmal gut sein können.
Und dann sind wir wieder beim Thema Rolle. Und was ist meine eigene Motivation? Wollen die Menschen gesehen werden? Sie wollen Anerkennung haben?
Klar.
Das ist, also das ist ja der.
Das will nicht jeder. Also wenn man mal genau hinguckt, dann ist, gibt es die, die brillieren, die auch viel, die attraktiv sind, die anderen ganz viel, die richtig überschießen vor Ideen und die natürlich eine hohe Aufmerksamkeit haben, weil es andere anregt. Und es gibt die anderen, die sind die Arbeiter im Weinberg, nenne ich die jetzt mal. Die nehmen solche Ideen auf und fangen an, daraus ganz fein, detailliert einen richtig guten Plan zu bauen. Die sind gar nicht immer so darauf aus, in der ersten Reihe zu stehen. Es gibt auch viele, die super gut in der zweiten sind.
Und genau, was sagen Sie diesen Menschen? Ich glaube, es wird viel vorgelebt, dass man sehr extrovertiert sein muss. Aber wenn wir alle extrovertiert wären, das wäre auch, glaube ich, nicht gut. Und was sagen Sie den Menschen, die weniger kommunikativ sind, was die Bühne angeht? Aber Sie haben gerade gesagt, die sind genauso wichtig und also ohne die würde das ganze System auch nicht funktionieren. Und ist es okay, kann ich für mich akzeptieren, ich bin eher introvertiert und ich habe trotzdem meine Stärken und ich möchte aber gesehen werden, aber ich kann das nicht zum Ausdruck bringen. Wie gehe ich damit um?
Naja, vielleicht ist das dann eine besondere Aufgabe von Leadership, nicht dieses Spiel mitzuspielen, dass nur die extrovertiert sind, auch beachtet werden. Sondern das kann ich ja steuern. Ich kann ja sehr genau sagen, wie gut, dass du mit deiner Fähigkeit jetzt dafür sorgst, dass dieser Laden läuft. Oder dass du mit dafür sorgst. Und ich glaube, das wird oft nicht gemacht. Ich glaube, es wird schnell auf, wenn man mal so will, auf dieser Oberfläche agiert. Und jeder Mensch, der in der Führung unterwegs ist, braucht, deshalb habe ich das, insistiere ich da so drauf, braucht diese Intuition für den Tiefgang der anderen.
Jetzt bin ich gerade durch mit der Uni und ich bewerbe mich bei einem Unternehmen und muss mich gegen hunderte andere Kandidatinnen und Kandidaten durchsetzen. Bin darauf angewiesen, dass das Team vom HR, dass die das erkennt, dass ich irgendwie irgendwas in mir trage. Das erkennt sie aber vielleicht nicht. Wie gehe ich das an? Wie gehe ich mit diesem Zweifel, mit dieser Akzeptanz, wie gehe ich damit um? Und wie vielen Menschen geht es so, sie schicken hunderte Bewerbungen auf und du wirst abgelehnt.
Ja, das stimmt.
Also wir befinden uns ja in einem sehr homogenen System.
Richtig.
Was würden Sie so einer Person sagen? Ich habe riesen Selbstzweifel jetzt, ich weiß nicht, wohin mit mir im Leben. Bin ich überhaupt gut genug? Ich schaue mir diese Stellen an. Darauf treffen irgendwie einige Beschreibungen, treffen nicht auf mich zu. Das heißt, bin ich jetzt wieder gut genug oder nicht? Wie finde ich mich?
Also Sie selbst würden jetzt bei mir jeden Job bekommen, würde ich da mal so sagen. Das wäre jetzt schon mal prima. Und zwar deshalb, weil Sie in diesem Gespräch oder weil wir in diesem Gespräch merken, dass es eine Augenhöhe gibt und Sie nicht nur eine Frage stellen, sondern ein Interesse haben. Und ich glaube, wenn ein Mensch es gelingt, in dieser Bewerbung deutlich zu machen, wo mein Interesse ist, das ist das A und O. Ich kann so viel Hochglanzpapiere, jedenfalls würde ich das aus meiner Erfahrung sagen, ich kann so viel Hochglanzpapier produzieren wie nur irgendwas. Wo ist konkret mein Interesse an dieser Aufgabe, die auch braucht, dass ich nicht nur sage, das habe ich alles Tolles gemacht oder das und das und das bin ich, sondern mich interessiert, wer sind Sie? Und ich finde, dass in Ihrem Unternehmen dies und das und jenes total interessant ist. Also man braucht diesen Resonanzfähigkeit.
Und was Sie ja auch sagen dann, also auf Augenhöhe auftreten. Ich glaube, viele, viele junge Menschen unterschätzen ihre persönliche Macht, nenne ich mal, die sie haben. Im Sinne von, wir werden gebraucht und häufig haben wir das Gefühl, dass wir in der Bittstellerposition sind und wir wollen ja etwas.
Tatsächlich.
Aber es, so wie Sie sagen, so ist es ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass diese alten Systeme, ich gehe aus der Uni raus und ich bewerbe mich irgendwo, ich muss mich ja überall irgendwo anbieten meistens. Aber die meisten Menschen sind sich noch gar nicht bewusst, also die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Es ist genau andersrum.
Es sind schöne Zeiten eigentlich.
Wollte ich gerade sagen, ich bin ganz erstaunt, dass Sie das so für sich interpretieren, weil ich sehe einfach auch im Blick auf eine digitale Arbeitswelt, es hat sich komplett verändert in den vergangenen Jahren. Die Firmen müssen sich letztlich so gut aufstellen, dass sie als junge Menschen da arbeiten wollen. Und ich fand in einem, ich bin ja lange jetzt im Gespräch mit Kirche und Wirtschaft unterwegs und ich fand es ganz, ganz interessant in einem Unternehmen, dass die sich ein- oder umgestellt haben, damit sie attraktiv für junge Menschen sind, dass sie keine Tiefgarage mehr für viele, viele Autos mit an Bord hatten, sondern dass sie eine Fahrradreparatur in ihrem Portfolio hatten. Das fand ich zum Beispiel ein so ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Und als ich in diese Firma reinkam, war das Erste, dass ich über Turnschuhe stolperte, weil gerade jemand joggen war. Denn die arbeiten in fluiden Arbeitszeiten. Damit man Kinder und Familie unter einen Hut bekommt und dann arbeitet man lieber dann nochmal um 22 Uhr mit ein paar Leuten zusammen, geht zwischendurch joggen, aber kommt erst um 10, wenn man das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Verstehen Sie? Diese fluiden Arbeitssysteme, die haben die Zukunft. Und dafür sind wir froh, Menschen zu bekommen, die klug sind und talentiert.
Und sehen Sie, wie gerade die Stimmung schwenkt von, wir sagen, auf der einen Seite haben wir eine sehr einsame Gesellschaft, auf der anderen Seite steht uns aber so viel offen. Es sind eigentlich so gute Zeiten, es ist eigentlich so viel Optimismus angebracht, trotz wirklich weltbewegenden politischen und klimatischen Ereignissen. Aber trotzdem steht uns geht es sehr gut und es wartet sehr viel da draußen auf uns. Ich finde, also Sie merken es einfach, von wo wir gekommen sind, von der Einsamkeit.
Ja, das ist.
Aber gleichzeitig gibt es eine große Chance da draußen.
Genau. Sie haben vorhin den Begriff, und das gehört ja mit dieser Einsamkeit zusammen, den Begriff der Depression benannt. Und der sagt ja tatsächlich niedergedrückt. Und Martin Luther hat das mal, das ist ein uralter Begriff, aber ich finde den so aktuell sprechend, der hat von dem sich selbst verkrümmten Menschen gesprochen. Also, wenn man sich das mal richtig körperlich vorstellt, dann heißt das, man hat nur noch den Blick auf den eigenen Nabel, so, aber man sieht auch keine Perspektive mehr. Du guckst immer nur auf deine Füße, aber nicht, wo der Weg ist. Und das heißt, diese Fixierung oder dieses in sich Verbogene, das ist tatsächlich ein Gesellschaftsphänomen. Und unser Gespräch jetzt macht mir nochmal deutlich, und das nehme ich richtig mit für die nächsten Monate, wie kriegt man die Aufrichtung wieder hin? Also wie kriegt man es hin, dass man wieder den Kopf hebt?
Ja, weil also alles, was die letzten anderthalb Jahre getan haben, wir reden immer über Pandemie und also über sehr viel Negatives.
Ja.
Aber was ist die Perspektive nach vorne? Also was Digitalisierung ist für viele Menschen immer noch ein Wort voller Angst, so. Aber eigentlich ist es Aufbruch und eigentlich geht es um diese
Aufbruch.
Perspektive.
Wir sind in einer absoluten Transformation. Nicht nur in der Kirche natürlich, aber auch also auch als Institution, aber auch innerhalb dieser Gesellschaft. Und ich beschäftige mich oder ich habe jetzt richtig strategisch so als Jahresthema mir fürs nächste Jahr vorgenommen oder für dieses und nächste Jahr vorgenommen mit Jugend, jungen Menschen, jungen Erwachsenen, diese Themen nochmal genauer im Dialog aufzunehmen. Also im Prinzip ist unser Podcast so eine Art Anfang dieses strategischen Ziels. Wie können wir als Kirche unterstützen, dass junge Menschen nicht in diesen Einsamkeiten verharren? Und wie nötig das ist, zeigt mir dieses Gespräch mit Ihnen. Und ich bin jetzt habe noch nicht so richtig den Stein der Weisen, wie es denn konkret.
Aber das haben Sie ja selber schon gesagt, das ist der Prozess. Also
genau.
In Dialog treten, Begegnung schaffen.
Ja, das müssen wir jetzt mal machen.
Das machen wir.
Also das wäre jetzt wunderbar, wenn wir das fortsetzen in einer Form also mit mehreren zusammen. Weil ich glaube, dass die kirchliche Institution eine ganz, ganz wichtige Aufgabe hat. Ob sie hoffentlich werden die Leute oder bleiben die Leute deshalb Mitglied bei uns. Nicht, weil wir auch so super toll immer nur sind, sondern weil eine Institution dafür sorgt, dass sich nicht nur das Recht der Stärkeren durchsetzt. Wir gucken immer auch auf die, Das ist unsere Aufgabe, immer auch auf die, die jetzt nicht so brillieren, denen es im Moment mal nicht so richtig gut geht, die die wirtschaftlich an der Grenze sind, die psychisch an der Grenze sind. Das kann einfach jedem passieren.
Ja, und selbst wirtschaftlich erfolgreiche Menschen, die sind auch nicht frei von Einsamkeit.
Und wie?
Und,
denn das war in den vergangenen Monaten zu merken, Entscheidungen zu treffen, die ja wirklich für Menschen was ausmacht. Es löst was aus, wenn man auf einmal aus Kurzarbeit aussteigen muss, weil es nicht mehr geht.
Ja. Wenn ich die letzten 20, 25 Minuten zusammenfassen müsste, dann sind bei mir eigentlich die Punkte hängen geblieben von Ihnen. Wenn ich mich als junger Mensch in einer Situation befinde, wo es darum geht, meine Rolle zu finden, sei es der Jobeinstieg oder der Umgang in der Uni mit Kommilitonen, geht es immer noch darum, die Rolle zu finden, gleichzeitig mich auch als Rolle des Menschen zu finden, diese Seite zu akzeptieren und nicht der Rolle wegen eine Rolle zu spielen,
richtig,
weil ich mich darin verliere. Und dadurch werde ich nicht authentisch, weil Sie haben gesagt, was Sie erkannt haben bei vielen erfolgreichen Menschen ist, die sind authentisch, sie sind selbstreflektiert, eine gewisse emotionale Intelligenz.
Richtig.
Und sind ehrlich. Das war das Erste, was Sie gesagt haben.
Genau.
So würde ich das zusammenfassen. Und da waren viele Themen von Einsamkeit und sowas dabei. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf Sie persönlich zurückkommen und Sie fragen, was ist für Sie persönlich Erfolg?
Das Gehalt ist es nicht. Daran machen sich ja für viele was fest. So.
Ist aber
das
die Frage.
Ist überhaupt nicht. Nee, sondern ich glaube, das, was mich wirklich immer richtig froh macht, ist, wenn in Menschen sowas entsteht, wie gesegnet zu sein. Also wenn Menschen sich getragen und gehalten fühlen und wenn was angekommen ist, von auch meinetwegen einer politischen Botschaft, weil vielleicht Menschen auch drüber streiten mit mir, aber es ist was in Bewegung gekommen. Also die Bewegung, das finde ich, ist ein Erfolg.
Kann ich sehr gut verstehen. Und Sie bekommen viele, wenn Sie in Begegnung sind, viel Zweifel von anderen Menschen mit. Wo zweifeln Sie selber? Wo waren Sie in Ihrem Leben mal an einem wirklichen Tiefpunkt, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich vielleicht auch gerade in mich gekrümmt und habe jetzt gerade nicht so die Perspektive. Gab es das oder war das?
Ja, das ist sogar noch gar nicht mal so lange her. Sie wissen ja vielleicht, dass ich mich auch bundesweit in der EKD sehr intensiv beschäftige mit Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, die ja grausam auch in den Räumen von Kirchengemeinden in den 80er, 90er Jahren stattgefunden hat. Und ich ja sehr intensiv mit Betroffenen im Gespräch bin, eigentlich schon seit über 10 Jahren. Also das hat schon was mit mir gemacht, weil es ein traumasensibel ist, das Stichwort, weil man einfach merkt, wie schnell eine Institution zu so einer Behörde wird, die auch manche in ihrer Verletztheit immer wieder verletzen kann. Und das wird ja in den Medien durchaus sehr, sehr krass beschrieben im Sinne von, die Kirchen kriegen es nicht auf die Reihe oder so. Und ich beschäftige mich wirklich seit Jahren damit, wie man opfergerecht aufarbeiten kann und auch Opfern und betroffenen Menschen gerecht werden kann, indem man sich auseinandersetzt und nicht, indem man das nicht tut. Und das wird medial mir oft sehr, sehr, sehr stark runtergeschrieben. Und das hat mich schon verzweifelt gemacht. Weil es so ein Gefühl war, ich kann als Institutionsvertreterin, weil ich die Institution vertrete, nicht weil ich
Sie
es als Kirstenfers anders machen würde, sondern weil es so ist, wird es immer wieder, es wird immer nur mit Misstrauen gesehen. Und du kannst machen, was du willst, es ist nie richtig. Und das hat mich schon in den vergangenen Monaten manchmal ganz schön verzweifelt gemacht, muss ich schon sagen. Und zum Glück, und das ist die andere Seite, gibt es dann immer andere, die einen aufrichten. Vielleicht machen sie die Erfahrung ja auch. Aus sich selbst heraus hat man dann oft die Kraft nicht. Und ich als gläubiger Mensch, für mich liegt auch ganz viel Kraft im Gebet. Also, dass ich sagen kann, ich habe jetzt alles versucht. Lieber Gott, jetzt mach mal irgendwie, dass ich ein bisschen wieder zur Ruhe kommen kann. Aber es sind natürlich auch andere Menschen, die sagen so, schalt mal ab, guck mal woanders hin, jetzt ist mal die andere Sache dran. Das ist schon nötig.
Und ist es Familie für Sie?
Auch. Mein Mann ist ja tapfer Herr Bischöfin, wie er immer so schön sagt. in zweiter, wenn nicht sogar dritter Reihe. Also der mag die erste Reihe überhaupt nicht. Und geht mit seinen 2 Metern immer schön hinter mich, um den Rücken zu stärken. Das ist schon wichtig, aber auch Fachmenschen. Also du brauchst auch in diesem Leitungsamt auch schlicht die Fachlichkeit der anderen. Ich bin nur als Team, kann man Bischöfin sein. Und wenn ich dann auch rückfrage, Reflexion war ihr Stichwort. Ich muss reflektieren können, dass ich sage, habe ich das jetzt irgendwie wirklich so blöd gesagt? Oder habe ich da jetzt wirklich was falsch gemacht? Ihr müsst mir das mal sagen. Zum Glück machen die das.
Stichwort Begegnung, das muss zustande kommen. Und jetzt werden Sie im September, haben Sie ein großes Jubiläum, Geburtstag, 60. An einem Tag wie den 60. Geburtstag, was oder auch heute, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich sagen, wenn Sie der jungen Kerstin Fährst irgendwie 3 Tipps mitgeben müsste, wie sie sich vorbereitet, was sie erwartet, was wären das für 3 Dinge?
Tapfer weiter Theologie studieren. Da war ich nämlich auch so zwischendurch mal so am Schwanken. Die Seelsorge in den Fokus setzen. Nicht nur die Seelsorge zum Einzelnen, sondern die öffentliche Seelsorge. Das habe ich nämlich wirklich gelernt, dass es um Öffentlichkeit dabei auch geht. Also öffentlich sagen, was man gemerkt und verstanden hat. Und als drittes, nicht mit dem Singen aufhören, denn das habe ich jetzt.
Das können Sie ja wieder anfangen.
Ja, ich glaube
während
auch.
Während des Joggens morgens vielleicht.
Und das möchte wirklich keiner. Aber ich habe ja viel Jazz und Gospel und so gesungen und das habe ich jetzt über Jahre nicht mehr gemacht. Und das war, finde ich, ein Fehler.
Und dann noch eine weitere Frage. Die 3 Dinge, die gesagt haben, jetzt sind Sie die Bischöfin und jetzt treten wir mal, jetzt Sie als Bischöfin, wenn es eine Person auf der Welt gäbe, mit der Sie gerne mal tauschen würden, welche Person wäre das und warum?
Mit der man tauschen würde?
Für einen Tag, für eine Woche.
Interessante Frage. Sie müssen das jetzt schneiden, weil ich jetzt richtig nachdenken muss. Maren wählen.
Das könnte ein politisches Amt sein, das könnte auch
ja,
sein.
Ja, ist schon klar. Ehrlich gestanden habe ich im Moment zu viele, also es liegt nicht daran, dass mir keine einfällt, sondern dass mir zu viele einfallen. Also mit wem ich mal einen Tag tauschen möchte, weil ich das auch eine interessante Perspektive fand, immer, ist mit dem Bundespräsidenten zum Beispiel. Wir kennen uns ja auch vom Kirchentag. Also das fand ich immer interessant, wie der, wir müssen im Gespräch bleiben, als so eine Art Credo gesetzt hat. Ich würde schon auch mal einen Tag tauschen wollen mit Mrs. Harris in den USA.
Warum?
Naja, weil sie natürlich ein neues Amerika repräsentiert. Weltgewandt, aufgeschlossen als Frau in einem solchen Leitungsamt mit der Option, schon auch als Präsidentin zu fungieren, nicht nur die zweite zu sein, sondern wirklich die Position zu behaupten, mit einer Frische und einem Humor. Die gefällt mir gut. Also insofern wäre das auch so ein Wunsch.
Ja.
Und ich würde auch mal mit jemandem aus ihrer Start-up-Gruppe mal tauschen wollen.
Vielleicht fällt Ihnen jemand ein, dann machen wir da gerne ein Intro. Vielleicht kriegen wir das ja wirklich hin.
Ja, ja, also im Sinne von mal an Bord der Gedanken der anderen gehen. Das fand ich jetzt richtig ein schönes Gespräch dafür, dass man da
sich gedanklich perspektivisch
öffnet. Dass man sich gedanklich darauf einstellt.
Ja,
so
ja,
ist es.
Ja, ja. Und vorletzte Frage oder vorverletzte Frage. Gibt es eine Sache, wo Sie sich als Mensch missverstanden fühlen? Wo Sie sagen, wir haben viel über Selbstreflexion gesprochen, aber es geht ja auch immer darum, wie sehe ich mich selber? Wie sehen andere mich? Wo Sie sagen, so, da fühle ich mich komplett missverstanden.
Ich bin ja erstmal so grundsätzlich ein optimistischer und sonniger Mensch, so, und ich lache auch gerne und bin humorvoll. Aber ich fühle mich dann immer ein bisschen, finde das immer ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, sie ist so nett und hat keine Kanten. Das war mal in einem allerersten Porträt, ich glaube in der Taz oder so, die Bischöfin ohne Kanten. Da habe ich gedacht, das stimmt nicht. Also da, ich kann schon meine Position auch klar formulieren. Ich bin vielleicht nicht so aggressiv. Ich habe nicht so eine hohe Durchsetzungsaggression, die ja manche dann auch, also manchmal braucht man die ja auch, aber ich glaube schon, dass ich klare Sprache kann.
Okay, ja, sehr interessant. Und kommen wir zur vorletzten Frage. Wir sind jetzt am Ende des Gesprächs. Was haben Sie für einen Appell an die junge Generation? Was wollen Sie uns, was wollen Sie uns allen mitgeben? Was ist wichtig?
Mutig, selbst zu sein. Also mutig das eigene Selbst stärken. Das hat jetzt mir in diesem Gespräch, hat mir jetzt nochmal total eingeleuchtet. Und das kann bedeuten, dass ich mit einer gewissen Kompromisslosigkeit das Thema Klimagerechtigkeit mir einfordere. Es kann sein, dass ich gegenüber einem Chef auch mal sage, ich finde das jetzt nicht gerecht oder ich finde, dass man es auch anders machen könnte. Ich habe andere Ideen. Sind Sie bereit, die zu hören? Mut, auch die Einsamkeit zu formulieren, weil dann das ist der erste Schritt raus aus dieser Einsamkeit. Mut immer wieder gegenseitig geben. Also ich glaube, dieses Einzelkämpfertum ist eins der größten Vereinsamungsfaktoren, die wir haben. In die Gemeinschaft gehen, Mut, sich einander zuzumuten und auch den anderen stärken oder die andere.
Ja, sehr, sehr, sehr stark. Wir sind leider am Ende des Gesprächs. Ich glaube, ich war vor diesem Gespräch, war ich recht nervös, weil ich nicht wusste, so, was sind die Themen eigentlich, auf was wollen wir uns konzentrieren? Aber ich glaube, wir haben alle.
Was ist eine Bischöfin?
Ja, was ist das? Also
was ist das eigentlich?
Das sind ja alles immer so Rollen und man schaut immer darauf auf und man liest darüber. Aber ich glaube, wir haben heute eine Bischöfin kennengelernt oder ich durfte sie kennenlernen. Sehr, sehr menschlich, sehr authentisch, sehr hier auf Augenhöhe. Und nicht die Predigt von oben herab und die sagt so, Kirche ist nur gut und kommt alle in die Kirche, sondern zu sagen, das ist eine Riesentransformation.
In die Kirche könnt ihr trotzdem kommen. Oder vor allem ihr bleiben. Aber nicht, aber dieses Thema Gottesdienst oder so, das ist jetzt nicht das Erste.
Ja, was für Perspektiven Sie haben, Ihre Perspektive zu sehen, die sich viel mit dem Thema Einsamkeit, aber auch mit Mut beschäftigt und zu sagen, am Ende des Tages müssen wir nach vorne schauen und wir müssen irgendwie alle mitnehmen und auch die Leute, die nicht gerade im Rampenlicht stehen. Und auch den Leuten zu sagen, die nicht im Rampenlicht stehen, die Leute, die im Rampenlicht stehen, die sind auch einsam. Also bei denen ist auch nicht alles gut. Hört auf, euch zu vergleichen, sondern wir haben alle unseren Rucksack. Und als Gemeinschaft können wir das irgendwie Ganze schaffen. Von daher vielen Dank für die ganzen Insights.
Ich danke Ihnen. Das war wirklich ein wunderbarer Vormittag.
Das freut mich zu hören. Und unsere allerletzte Standardfrage quasi ist, die können Sie vielleicht jetzt nicht ad hoc beantworten, aber dieser Podcast ist so aufgebaut, diese Reihe, dass wir von jedem Gast 3 Empfehlungen für die folgenden Gäste bekommen, wo Sie sagen, mit denen sollten wir uns unbedingt unterhalten. Das sind Persönlichkeiten, die inspirierend sind, wovon junge Menschen lernen können, die an gewissen Tiefpunkten oder Höhen waren. Wenn Sie da jetzt ad hoc 3 Vorschläge haben, dann sehr gerne.
Also, erster Vorschlag Nina Petri.
Ja, wer ist das?
Schauspielerin.
Okay, ja.
Nina Petri ist in ganz, ganz vielen Filmen drin. Gucken Sie sich das mal an. Und sie ist wirklich einfach eine, ich finde es eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und Kultur ist wichtig. Deshalb ist mein zweiter Tipp, John Neumeier, ein wirklich ganz sensitiver Mensch, der gerade ja viel mit jungen Leuten auch arbeitet, mit seiner neuen Company. Und das dritte ist Jared Diwawa. Weil es ist ein Mensch, der hier in diesem Kulturkreis ursprünglich aus Äthiopien kommt, also in diesem Kulturkreis so eingetaucht ist und so viel weiß und kluger Mensch ist und seine geflüchteten Geschichten nicht vergessen hat.
Dann freuen wir uns sehr auf die folgenden Gespräche mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Perspektive. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Das war die Folge mit Kirsten Vers, der Hamburger Bischöfin. Ich glaube, ich habe im Gespräch nicht mit diesem Tiefgang und mit diesen Perspektiven gerechnet, ehrlicherweise. Von daher, ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt uns gerne bei Instagram, LinkedIn oder bei WhatsApp. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen mit einem neuen Gast. Seid gespannt. Macht's gut. Ciao, ciao.